Corona-Repression geht weiter. Mutärztin Bianca Witschel muss wieder ins Gefängnis. Bundeshaushalt 2026. Rekordschulden. Und schon klafft die nächste Lücke. Und im Interview des Tages. Strafverteidigerin Wörmer. Deshalb musste Corona-Musiker Arne Schmidt sich schuldig bekennen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Dreieinhalb Jahre nach dem Ende der Corona-Maßnahmen geht die Verfolgung von Kritikern unvermindert weiter und erreicht nun einen neuen Höhepunkt. In Sachsen muss die Ärztin Bianca Witschel erneut ins Gefängnis. Heute wurde bekannt, dass der Bundesgerichtshof ihre Revision abgelehnt hat. Damit ist das Urteil des Landgerichts Dresden rechtskräftig. 2 Jahre und 8 Monate Haft. Witschel soll in rund 1000 Fällen Masken und Impfbefreiungen ausgestellt haben. Bereits während des Prozesses hatte sie rund 1,5 Jahre in Untersuchungshaft verbracht. Doch das ist nicht alles. Die Staatsanwaltschaft Dresden bereitet bereits weitere Anklagen gegen die Medizinerin vor. Ihr droht also eine noch längere Haftzeit. Kritiker sehen darin ein klares Zeichen, dass die Corona-Repression auch bewusst zur weiteren Einschüchterung von Oppositionellen dient. Den Fall von Bianca Witschel hat auf 1 von Beginn an begleitet. Ebenso wie das Schicksal von 13 weiteren Ärzten, die sich mutig gegen die Corona-Politik stellten. Diesen Corona-Helden widmete auf 1 eine umfangreiche Dokumentation, wo ihr Mut und auch der Leidensweg aufgrund von Systemverfolgung und der gewollten Vernichtung eindrucksvoll dokumentiert wurde. Die DVD sowie das daraus resultierende Buch Corona-Helden, wir vergessen euch nicht, finden Sie im Auf-Eins-Shop. Mit jedem Einkauf dort unterstützen Sie unmittelbar die Arbeit unseres Senders. Auch in Berlin endete nun ein Prozess gegen einen bekannten Maßnahmenkritiker. Der Musiker Arne Schmidt, der auf zahlreichen Corona-Demonstrationen aufgetreten war, zog seine Berufung zurück. Damit ist die Geldstrafe von 1500 Euro wegen angeblichen Landfriedensbruchs rechtskräftig. Bereits am Morgen hatte der Verhandlungstag für Tumulte vor dem Landgericht Berlin gesorgt. Zuschauer wurden teils am Betreten des Gebäudes gehindert. Andere mussten sich besonders strengen Sicherheitskontrollen unterziehen. Einige Betroffene sprachen gegenüber auf 1 sogar von regelrechten Schikanen.
Verschärfte Sicherheitskontrollen, als ob wir hier alle Schwerverbrecher sind. Die Schuhe müssen ausgezogen werden, Handy müssen abgegeben werden, Tasche muss abgegeben werden. Eigene Bleistifte dürfen auch nicht mit reingenommen werden, man bekommt neue ausgehändigt. Und das alles, um die Leute vermutlich hier einzuschüchtern, denn hier ist mit definitiv kein Gewalttäter vorbei. Und das ist normalerweise so bei Mafia-Prozessen üblich, aber nicht, wenn einer hier ein bisschen anders denkt und wegen eines angeblichen Landfriedensbruchs mit Klavier hier verhandelt wird.
Aus unserer wunderbaren Demokratie in Stuttgart läuft genau dasselbe. Selbst in Frankfurt, da darf man wenigstens mitschreiben, in Stuttgart. Bei den Prozessen leider nicht. Da wird einem alles abgenommen, sogar der Schmuck. Mich würde es nicht wundern, wenn ich auch hier meinen Schmuck abgeben muss. Wie auch Gürtel etc. Und ich empfinde das als reinen Terror sozusagen. Anders kann man es auch nicht beschreiben. Wie man hier mit einem umgeht, nur weil man eine andere Meinung pflegt.
Absolut übertrieben, wenn ich das von der psychologischen Seite hier sehe. Muss man sich wirklich Gedanken machen, ob hier nicht wirkliche Abweichungen von der Norm zu sehen sind seitens der Justiz. Ich würde also fast vorschlagen, dass man hier psychiatrische Gutachten einholt. Es ist so krass, dass sich mir nichts anderes mehr einfällt.
Schmidt war schon im Sommer 2022 angeklagt worden. Hier Bilder vom damaligen Prozessauftakt. Ihm wird vorgeworfen, Teilnehmer einer Corona-Demo dazu angestachelt zu haben, eine Polizeikette zu durchbrechen und dabei sogar seinen Flügel als Hilfsmittel genutzt zu haben. Für Aufsehen sorgte Anfang September die überraschende Festnahme im Gerichtssaal. Schmidt soll einen Schöffen attackiert haben. Der Jurist Professor Martin Schwab bezeichnete die Begründung der Festnahme als fragwürdig. Beobachter vermuten nun, dass der Musiker durch diese Haft massiv eingeschüchtert wurde und deshalb seine Berufung zurückzog. War das Verfahren gegen Arne Schmidt ein politischer Prozess? Das ist eine der Fragen, die auf 1-Reporter Roy Grassmann Schmidts Anwältin Katja Wörmer gestellt hat. Die Antwort erfahren Sie im Interview des Tages, gleich in den Nachrichten auf 1. Auch in Bielefeld sitzt ein prominenter Kritiker der Corona-Politik hinter Gittern. Der Arzt Heinrich Habig trat im August eine 3-jährige Haftstrafe an. Der Vorwurf: Habig hatte mehreren hundert Menschen Impfbescheinigungen ausgestellt, ohne ihnen die Corona-Injektion tatsächlich zu verabreichen. Am Montag versammelten sich Unterstützer vor der Justizvollzugsanstalt, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Die Menschenrechtsgruppe Schneemänner mit Würde organisierte dort eine Mahnwache für den inhaftierten Arzt. Sprecherin Christina Scheihing erklärte gegenüber auf 1.
Ja, es sind mittlerweile über 1000 Ärzte, die verfolgt wurden oder verfolgt werden, die eben auch noch mit Dingen zu tun haben wie Anzeigen oder Hausdurchsuchungen oder inhaftiert waren, das Land verlassen mussten und so weiter. Auch für die stehen wir. Und wir stehen auch für die anderen politischen Gefangenen aus der Corona-Zeit. Es ist bis heute nicht aufgearbeitet und ja, die sitzen zum Teil hinter Gittern.
Seit Dienstag ist die UNO in New York wieder zur Arena für den Kampf der Mächte geworden. Gleich am ersten Tag der Generalversammlung prallten die drei großen Blöcke der Weltpolitik aufeinander. Die USA, EU-Europa und die BRICS-Staaten. US-Präsident Donald Trump nutzte seine Rede, um mit den Eckpfeilern der globalistischen Agenda abzurechnen.
Vor nur wenigen Jahren brachten verantwortungslose Experimente im Ausland uns eine verheerende globale Pandemie. Und trotz dieser weltweiten Katastrophe setzen viele Länder extrem riskante Forschung an Biowaffen und menschengemachten Erregern fort. Das ist unglaublich gefährlich. Das gesamte globalistische Konzept, erfolgreiche, industrialisierte Nationen dazu zu bringen, sich selbst Schmerzen zuzufügen und ihre gesamten Gesellschaften radikal zu stören, muss vollständig und sofort abgelehnt werden. Deshalb bin ich in Amerika aus dem falschen Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Zum Schluss möchte ich nur wiederholen, dass Migration und die hohen Kosten sogenannter grüner, erneuerbarer Energien einen großen Teil der freien Welt und einen großen Teil unseres Planeten zerstören.
Ganz anders der Auftritt des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Praktisch als Vertreter der EU pochte er auf eine Fortsetzung der sogenannten regelbasierten internationalen Politik. Kritiker sehen darin jedoch eine Chiffre für eine Weltordnung nach westlichen Maßstäben, in der allein der transatlantische Block die Regeln bestimmt. Macron forderte unter anderem die strikte Durchsetzung der Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs. Der brasilianische Präsident Lula da Silva setzte dagegen ein völlig anderes Signal. Er verlangte den Aufbau einer multipolaren Weltordnung, die, so Lula, im 21. Jahrhundert die einzige Alternative zu neuen Kriegen sei. Die Rede von Donald Trump vor der UNO-Generalversammlung hat in den Systemmedien hohe Wellen geschlagen. Dort wurde sie als Angriff auf die Vereinten Nationen und auf die Werte des Westens kommentiert und damit als klare Attacke auf die globalistische Agenda gewertet. Doch stimmt dieses Bild? Ja, sagt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Allerdings mit einem entscheidenden Zusatz, denn Trump habe nicht nur den Globalismus attackiert, sondern gleichzeitig eine ganz andere Botschaft gesendet. Und diese sei, so Müller-Mertens, alles andere als beruhigend.
Es waren sorgsam gewählte Worte, mal nicht nur great und beautiful. Ja, Donald Trump wusste, wer seine Zuhörer sind, als er in New York am Podium stand. Es waren seine Konkurrenten um die globale Hegemonie oder zumindest jene, die sich dafür halten. Mit seiner Kritik an Corona als Ausdruck eines verantwortungslosen Experimentes meinte er vielleicht auch die WHO und Pfizer, aber vor allem China. Und er verband es mit der Forderung nach internationaler KI-gestützter Kontrolle der Biowaffenforschung. Dass er damit amerikanische KI unter amerikanischer Kontrolle meinte, versteht sich von selbst. Und seine Kritik am Pariser Klimaabkommen richtete sich nicht nur gegen den grünen Great Reset, sondern ebenfalls gegen seinen Hauptkonkurrenten in Peking. Klimapolitik heiße schließlich, so Trump, Amerika müsse zahlen, China müsse es nicht und Russland viel zu wenig. Kriege beenden, die Gefahr eines atomaren Weltenbrandes stoppen, ja, auch das hat Trump angekündigt und dafür die Bedingungen genannt. Die Europäer stoppen sämtliche Öleinkäufe in Russland, der Iran bekommt keine Atomwaffen, während die USA ihre natürlich behalten. Belassen wir es bei diesen Beispielen. Trump trifft den Tonfall jener, die auf ihn setzen, die von ihm eine Abkehr vom Great Reset oder Green Deal erwarten. Das scheint er auch tatsächlich zu liefern. Doch es ist nur eine Seite seiner Politik. Denn deutlich wurde in New York eben auch, was Make America Great Again in den Augen des aktuellen Washingtoner Establishments vor allem heißt. Der Anspruch der USA auf globale Sonderstellung als Führungsmacht. Wenn Trump es in antiglobalistische Worte fasst, so klingt das natürlich angenehmer als der Cowboy-Jargon eines George W. Bush oder die salbungsvolle Menschenrechtsheuchelei eines Barack Obama. Doch im Kern bleibt es Washingtons Imperialismus im anderen Gewand.
Wer entscheidet eigentlich darüber, ob in Europa ein Krieg beginnt? Diese Frage sorgt nach einer gestrigen Pressekonferenz von NATO-Generalsekretär Mark Rutte für brisante Diskussionen. Rutte deutete an, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten in dieser essentiellen Frage kaum Mitspracherecht hätten. Wörtlich erklärte Rutte: Unser Oberbefehlshaber Sekur hat die Gesamtverantwortung und alle nötigen Befugnisse. Hinter dem Kürzel Sekur verbirgt sich der militärische Oberbefehlshaber der NATO. Ein Posten, der immer von einem US-General besetzt wird. Rutte bezog sich konkret auf die Reaktion auf vermeintliche militärische Zwischenfälle, wie etwa den Abschuss russischer Flugzeuge. Viele Beobachter verstehen seine Aussage so, dass allein das amerikanisch geführte NATO-Oberkommando über solch eine Eskalation entscheidet. Ohne Rücksprache mit den europäischen Regierungen, deren Soldaten im Ernstfall an der Front stehen würden. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens kommentiert diese Entwicklung scharf. Mit dieser Äußerung zeigt die NATO ihr ungeschminktes Gesicht. Ein amerikanischer General soll allein darüber entscheiden, wann in Europa der Krieg beginnt. Den Völkern bleibt dann nur die Flucht in Keller und Bunker. Ungarn geht in der Debatte um die linksextreme Antifa in die Offensive. Außenminister Péter Szijjártó verlangt von der Europäischen Union, die Gruppierung endlich als terroristische Organisation einzustufen. In einem offenen Brief an EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte er Brüssel auf, dem Beispiel der USA zu folgen. Szijjártó bezichtigte die Antifa, Zitat, brutaler Attacken in ganz Europa, darunter auch in Budapest. Zudem kritisiert er, dass Täter durch Flucht in andere EU-Staaten einer Strafverfolgung entkommen könnten. Als besonders aufsehenerregendes Beispiel nennt er den Fall der Italienerin Ilaria Salis. Diese war 2023 in Budapest festgenommen worden, später jedoch ins EU-Parlament gewählt und daraufhin aus dem Hausarrest entlassen worden. Am Dienstag hatte sich das EU-Parlament geweigert, die Immunität von Salis aufzuheben. Szijjártó betonte, Europa müsse in dieser Frage gemeinsam mit den USA handeln. Bereits in der vergangenen Woche hatte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán angekündigt, die Antifa im eigenen Land künftig als Terrororganisation einzustufen. Nach dem Mord an US-Influencer Charlie Kirk wächst auch in Europa die Sorge vor tödlichen Anschlägen aus dem linksextremen Milieu. Nun erhebt Brandenburgs AfD-Fraktionsvorsitzender Christoph Berndt schwere Vorwürfe gegen das politische Establishment und besonders gegen Landesinnenminister René Wilke. Berndt wirft der Regierung vor, mit ihrer rhetorischen Hetze gegen die AfD ein Klima zu schaffen, das linksextreme Gewalt fördert und legitimiert. Dadurch werde die Gefahr von Gewaltausbrüchen und sogar politischen Morden weiter verschärft.
Und die Reaktion des politischen Establishments liegt auf der Hand. Sie haben keine politischen Antworten und es wird einfach emotional gegen die AfD eskaliert. Und da gibt es zum einen das Mittel der plumpen Nazikeule, von dem hat Herr Kaufner gesprochen. Und dann gibt es das Mittel der gezielten Lüge, der gezielten Unwahrheit. Und das ist das Lieblingsmittel von unserem Innenminister René Wilke. Wenn Herr Wilke so eskaliert, wie er es gegen die AfD tut, dann bereitet er den Boden dafür vor, dass wir irgendwann auch in Deutschland nicht mehr weit davon entfernt sind, Anschläge wie in den USA zu haben.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat heute im Bundestag den Entwurf für den Bundeshaushalt 2026 vorgelegt und dabei auf massive neue Schulden gesetzt. Geplant sind Ausgaben von 520,5 Milliarden Euro, rund 20 Milliarden mehr als im Vorjahr. Um diese Rekordausgaben zu stemmen, will die Regierung mindestens 174,3 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen. Und dennoch reichte das offenbar nicht. Klingbeil musste in seiner Rede einräumen, dass für 2027 bereits eine Finanzierungslücke von mehr als 30 Milliarden Euro klafft. In der Generaldebatte im Bundestag reagierte die Opposition mit scharfer Kritik. AfD-Chefin Alice Weidel richtete sich dabei direkt an den Bundeskanzler. Wörtlich rief sie ihm zu. Sie, Bankrotteur unter allen Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland, werden in die Geschichte eingehen. Weidel warnte außerdem, dass ohne einen grundlegenden Kurswechsel die Zahl der Firmenpleiten weiter steigen wird und die 22.000 Insolvenzen aus dem letzten Jahr noch übertroffen werden könnten. Der österreichische Nationalrat hat am heutigen Mittwoch eine massive Verschärfung des Waffengesetzes verabschiedet. In zwei Wochen muss zwar noch der Bundesrat zustimmen, doch diese Zustimmung gilt als reine Formsache. Die Novelle sieht vor allem eine deutliche Anhebung der Altersgrenzen vor. Für Pistolen und Revolver steigt das Mindestalter von 21 auf 25 Jahre, für Flinten und Büchsen von 18 auf 21 Jahre. Zudem wird künftig auch für Flinten und Büchsen eine Waffenbesitzkarte benötigt. Auch die sogenannte Abkühlphase wird verlängert. Zwischen dem Kauf und der tatsächlichen Aushändigung der Waffe soll künftig etwa ein Monat vergehen. Außerdem werden die psychologischen Eignungstests deutlich verschärft. Die Regierung argumentiert, die Änderungen würden für mehr Sicherheit sorgen. Doch Kritiker sehen das völlig anders. Sie warnen vor einem massiven Eingriff in die staatsbürgerlichen Grundrechte. Zu ihnen zählt auch die Militärexpertin Monika Donner, die gegenüber auf 1 erklärt, warum sie die Reform für grundlegend falsch hält.
Ganz einfach, weil sie mehrfach verfassungswidrig wäre, wenn sie so in Kraft treten würde, und zwar zum Schaden der Bevölkerung. Zum einen widerspricht alles, was hier geregelt wird, dem naturrechtlich und menschenrechtlich verankerten Recht des Menschen auf Leben und auch Selbstverteidigung. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wird das sicherheitspolizeiliche Ziel gar nicht erreicht, weil die Maßnahmen, die da verankert werden, gar nicht geeignet sind, für mehr Sicherheit zu sorgen. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Und zwar würde eine Verschärfung des aktuellen Waffengesetzes zur weiteren Entwaffnung der Bevölkerung beitragen, wodurch die Kriminellen gestärkt werden. Denn die meisten Straftaten werden mit illegal besessenen Waffen begangen von Kriminellen, die sich bekanntlich nicht an unsere Gesetze halten. Also wird der im Prinzip indigene Österreicher, der sich an unsere Gesetze hält, doppelt und dreifach bestraft und auch noch gefährdet dazu.
Warum Monika Donner nicht nur gegen diese Verschärfung ist, sondern sogar eine Liberalisierung des Waffenrechts fordert, sehen Sie im vollständigen Gespräch auf www.auf1.tv. Und wir kommen noch einmal zurück zur Repression gegen Kritiker der Corona-Politik und insbesondere zum Fall des Musikers Arne Schmidt. Auf1-Reporter Roy Grassmann sprach vor dem Berliner Landgericht mit dessen Anwältin Katja Wörmer. Unser Interview des Tages.
Wie kam es denn jetzt zur überraschenden Wende? Wieso hat der Herr Schmidt jetzt die Berufung zurückgezogen?
Ja, das hatte jetzt mehr oder weniger halt taktische Gründe, unter anderem auch im Hinblick auf das Verfahren, wo ja auch die Haftsache im Hintergrund ist, was zu Untersuchungshaft geführt hat, auf die Situation mit dem Schöffen, und da sind ja noch ein paar andere Situationen auch mit inbegriffen. Und das war jetzt im Endeffekt die Lösung, um das Ziel zu erreichen, dass der Arne Schmidt so schnell wie möglich aus der U-Haft entlassen werden kann. Ja.
Das kann man jetzt vielleicht sagen, die U-Haft hatte jetzt doch so ein bisschen zur Einschüchterung geführt, dass er sagt, Mensch, ich will jetzt nicht mehr weitermachen, ich will jetzt so schnell wie möglich aus der Haft raus.
Also Einschüchterung hört sich gleich wieder so negativ an. Er hat es ja selber auch als vernünftige Lösung bezeichnet, dass man manchmal einfach den Weg der Vernunft geht. Wir haben halt manchmal so ideelle Vorstellungen, die dann aber nicht so richtig in die Lebensrealität passen. Und man weiß einfach, wie man vielleicht schnellstmöglich hier auch aus der Haft entlassen werden kann, was sich positiv auswirkt, was sich negativ auswirkt. Und ich glaube, niemand von uns wünscht sich, dass Arne hier noch Weihnachten sitzt, alleine im Gefängnis und weitere Anträge schreibt, die vielleicht vom Inhalt her auch ganz richtig sind, ja, und gar nicht so falsch sind, aber die möglicherweise überhaupt keinen Anklang finden hier in der Lebensrealität, vor einem Strafgericht. Weil es ist halt auch immer unbenommen, die Kammer oder der Richter können das Ganze anders sehen und die Staatsanwaltschaft sieht es möglicherweise erst recht anders. Und wenn man da einfach weiß, dass ich da nicht weiter durchkomme und dass es vielleicht auch manchmal einen vernünftigen Weg gibt und auch nicht jeder macht immer alles richtig von uns, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, erstmal Prioritäten zu setzen und zu sagen, ich möchte als erstes wieder ein freier Mensch sein. Und dann kann ich immer noch auch in Interviews darüber reden oder irgendwas machen. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass es das zweite Strafverfahren ja auch noch gibt und dass das Verhalten hier auch gewisse, dass das eine Präjudizwirkung im Endeffekt hat, ja. Das hat einfach gewisse Einflüsse darauf, wie ich mich jetzt hier gebe, weil Leute wieder als Zeugen geladen werden, die hier beteiligt waren etc. Und weil, das habe ich auch gerade schon erklärt, da waren Sie auch noch nicht hier, es gibt hier einfach in Berlin die Situation, dass es hier so ein Gesetzesvorhaben gibt, wo man halt gerade Schöffen und Justizmitarbeiter besonders schützen möchte. Das liegt wahrscheinlich eher an irgendwelchen Mafia- oder Clan-Kriminalitätsprozessen, also an richtig großen Strafsachen, wo möglicherweise Schöffen auch bedroht werden, zu Hause aufgesucht werden etc. und versucht wird, auf die wirklich massiv Einfluss auszuüben mit Bedrohungsszenarien. Und da hat man vielleicht auch nur darauf gewartet, dass so ein Fall mal wieder eskaliert, der dann aufgebauscht wird, durch die Presse geht und wo man dann was rausziehen kann für das gewünschte Gesetzesvorhaben. Und ich glaube, da müssen wir den Arne irgendwie hier nicht zum Präzedenzfall machen.
Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei paar verschiedene Schuhe. Und jetzt hat man das Gefühl, seit der Corona-Zeit wird es eindeutiger. Ist die bundesdeutsche Justiz am Ende? Ist sie überhaupt noch rechtsstaatlich? Was haben Sie da für eine Meinung?
Also ich glaube eben, erstmal bin ich Anwältin und zweitens, ist das halt, das kommt nach wie vor schon sehr auf den Einzelfall an, auch auf die Einzelumstände. Das muss man beurteilen. Man muss die einzelnen Richter, die einzelnen Staatsanwälte, den einzelnen Fall und Angeklagten immer sehen. Natürlich gab es gerade bei den Fällen mit Corona-Bezug sehr viele Urteile, wo man sich dann wirklich fragt als Zuschauer oder auch als Beteiligter. Das war jetzt nicht so das, wie ich mir das Rechtssystem mir vorgestellt hätte oder das Urteil, was ich unter normalen Umständen erwartet hätte. Ja, das ist natürlich ganz oft passiert. Da denke ich, das betrifft gerade natürlich auch diese Situationen auf den Demonstrationen. Situation, das war ja hier die Ausgangslage auch mit dem Landfriedensbruch, betraf aber auch diese ganzen Situationen mit Ärzten, ausgestellte Maskenatteste oder Impfunfähigkeitsbescheinigungen etc. Oder halt auch das Verfahren, was ich jetzt hier vorher mit dem Rainer Föllmich geführt habe. Ja, also wo man auf jeden Fall den Eindruck hat, dass gerade Strafen auch exorbitant hoch angesetzt werden und dann auch hoch durchgeführt und verurteilt werden, was außer Verhältnis steht. Also da kann man schon ins Zweifeln teilweise gelangen. Und dann hat man ja hier andererseits Aussagen, dass es angeblich in Deutschland alleine 15.000 Haftbefehle geben soll, die aufgrund Überlastung der Justiz nicht vollzogen werden können, dass es 100.000 ausstehende Urteile gibt und das sind dann möglicherweise Straftaten, die im Gewaltbereich liegen. Und das ist für mich persönlich zumindest immer ein Bereich, wo es um Gewaltstraftaten gegen Leib und Leben geht, den ich als sehr viel höherrangig ansehe und sehr viel eher verfolgungswert und bestrafenswert finde als andere Dinge. Gerade zum Beispiel hier auch irgendwelche Verfahren gegen Ärzte, die nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und ihre Patienten ja auch schützen wollten, ja, durch die Ausstellung diverser Atteste. Und die Rechtslage hat das damals auch hergegeben und die werden jetzt verfolgt wie Straftäter. Also das geht schon in Bereiche, wo man sagt, das sind politische Urteile auch, weil das so gewünscht ist. Meines Erachtens ist meine persönliche Auffassung auch dazu, ja, wenn ich das so sage.
Der umgebaute Bus Adenauer SRP des Zentrums für politische Schönheit ist noch von der Störung des Sommerinterviews mit Alice Weidel wohl bekannt. Damals sah die Polizei keinen Grund, gegen die Linksextremisten einzuschreiten. Anders sieht das offenbar bei Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung aus. In diesem Zusammenhang hört bei der deutschen Polizei der Spaß auf. Denn auf dem Weg zu einer CSD-Kundgebung wurde das Gefährt von der sächsischen Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: zahlreiche nicht genehmigte bauliche Veränderungen am Fahrzeug. So oder so, auf ihre fahrende Stereoanlage muss die Antifa fürs Erste verzichten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.